Diverse Kinderbücher, der Podcast.
Hallo beim Halloween-Special vom Diverse Kinderbücher Podcast. Für die heutige Episode habe ich meine gruseligsten, spukigsten und schaurigsten Kinderbücher zusammengesucht und mir obendrein meine persönliche Halloween-Expertin eingeladen, die nicht nur Buchtipps, sondern auch ganz viele allgemeine Tipps rund um das Fest geben wird. Aber vorher mal zu meinen Empfehlungen. Meine erste Empfehlung ist, vielleicht in den Shownotes nachzuschauen, wo ich auch die Buchcover reingeschmissen habe und man sich da vielleicht ein bisschen besser was drunter vorstellen kann. Ich versuche zwar die Illustrationen immer so ein bisschen zu beschreiben, aber ganz gelingt mir das auch über dieses Medium nicht. Also mitschauen ist sicher eine gute Idee. Ich beginne mal mit eines von drei Gespensterbüchern auf meinem Stapel. Und zwar das erste heißt Gustav, das schüchterne Gespenst von Chaudo van Genechten aus dem Annette Betz Verlag. Das gibt es mittlerweile auch als kompakteres Pappbilderbuch. Und Eltern von kleineren Kindern wissen, warum das super ist, dass es das in einer stabileren, unkaputtbareren Version gibt. Also allein schon dafür eine große Empfehlung. Aber auch darüber hinaus finde ich das Buch wirklich, wirklich süß. Es geht um Gustav, das ist ein kleines Gespenst. Und das ist ein bisschen anders als die anderen. Wir kennen diesen Plot eh schon aus Kinderbüchern zu Genüge, aber da finde ich es eigentlich ganz, ganz gut gelöst. Also Gustav kommt dann in die Gespensterschule und dort stellt sich heraus, dass er überhaupt nicht so gut gruseln kann wie die anderen. Und jetzt kommt das richtig Düstere an der ganzen Story. Also das ist nicht etwa das Setting, sondern das ist dieser Direktor, der den Gustav verbannt, und zwar in eine verlassene Burg, weil er nicht genug gruseln kann, wird er ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Das ist richtig krass. Und wenn da jetzt irgend so ein Schuleintritt bevorsteht, würde ich diese Stelle ziemlich gut begleiten. Es könnte auch kontraproduktiv ausgehen. Auf jeden Fall zieht der Gustav dann dort ein und dort wohnt auch schon eine Katze. Und die beiden verstehen sich so gut und machen sich dort einfach gemütlich, richten sich dort häuslich ein, haben dort die Time of their lives. Und das Schöne daran, die Gespenster, die alle zu wirklichen Gruselgespenstern ausgebildet worden sind, besuchen ihn regelmäßig und chillen einfach bei ihm und seiner Katze. Also der Gustav ist zwar nicht Teil dieser Gespenstergesellschaft, aber dann irgendwie doch. Am Ende sind alle mit ihren Rollen zufrieden. Und ich finde, es ist ein schönes Buch über das Anderssein und aber vor allem auch das bei sich selbst bleiben. Das nächste Buch, wo es um einen Namensvetter geht, und zwar um Gustavo, ist ein bisschen fetziger. Es spielt in Mexiko und die Autorin ist auch englisch-mexikanisch. Die Flavia Drago ist es. Mich haut der Plot jetzt nicht so vom Hocker, aber das Buch ist so hinreißend und knallig illustriert, dass ich es hier trotzdem gerne empfehlen will. Also es geht um ein Gespenst, das eben auch nicht den althergebrachten Gespensterklischees entspricht, weil es halt ultra schüchtern ist und die Geschichte geht dann eben so, dass es letztlich doch Freundinnen findet. Nett finde ich auch diese mexikanischen Bezüge in den Illustrationen. Und es ist wirklich, wirklich schön. Und eben eins der wenigen Kinderbücher, das so perfekt in die Halloween-Zeit hineinpasst. Es war übrigens gar nicht so leicht, da jetzt eine gute Auswahl zusammenzustellen. Okay, jetzt haben wir schon viel über schüchterne Gespenster gehört. Im nächsten Buch geht es darum, wie man sich mit einem Gespenst anfreundet. Das Buch heißt genauso, also wie man sich mit einem Gespenst anfreundet. Und es ist von der großartigen Rebecca Green. Ich liebe ihre Bilder. Erschienen ist es bei Diogenes. Es ist bezaubernd und ganz in Nebelfarben illustriert, aber immer wieder mit so roten oder orangenen Akzenten. Ich habe mich anfangs gefragt, ob ich die tiefere Botschaft von dem Buch nicht verstehe. Vielleicht, weil es mich von den Illustrationen her so ein bisschen entfernt an Ich und meine Angst von Francesca Sanner erinnert hat. Dort ist die Angst nämlich auch so als Wesen dargestellt. Und ich dachte halt, vielleicht steht dieses Gespenst für irgendwas. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das Buch hat schlicht und einfach keine tiefere Botschaft, sondern es geht wirklich darum, wie man sich mit einem Gespenst anfreundet. Und es ist doch wissenswert. Demonstriert wird die Anleitung, also die Bilder an einem Mädchen. Also zuerst einmal, Gespenster kann man nicht finden, aber wenn man ein gutes Herz hat, dann kann es sein, dass ein Geist von alleine erscheint und eine findet. Der ist dann aber nicht zu verwechseln mit einem verkleideten Kind oder einem Handtuch am Türknauf oder einer staubigen Kameralinse. Dann gibt es in dem Buch so ein Phantombild zu vergleichen, ob das jetzt ein echtes Gespenst ist oder nicht. Und wenn man sich vergewissert hat, dass es ein echtes Gespenst ist, dann ist das Buch so eine Art Knigge. Da steht zum Beispiel, du servierst ihm ein paar seiner Lieblingssnacks, wie zum Beispiel Matschtörtchen und Ohrenwachstrüffel. Zweitens, du erzählst ihm gute Nachtgeschichten, weil Gespenster lieben es, wenn man ihnen vorliest. Drittens, du sorgst dafür, dass keiner es mit einem Taschentuch oder einem Marshmallow verwechselt, wenn du mal nicht guckst. Viertens, nicht in die Waschmaschine stecken und so weiter und so fort. Und dann gibt es ein paar Tipps für gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel Grufti-Musik hören und dazu tanzen oder an Halloween gemeinsam von Haus zu Haus gehen. Und wenn man dann eine Geisterfreundinnenschaft abgeschlossen hat, dann hat man nicht nur eine beste Freundin oder einen besten Freund fürs Leben, sondern für alle Zeiten. Eine Zombie-Mädchengeschichte darf in dieser Episode nicht fehlen, nämlich die von Mortina, geschrieben und illustriert von der Italienerin Barbara Giantini. Mortina ist ein hinreißendes kleines Zombie-Mädchen und sie lebt mit ihrer Tante. Oha, Familienform abseits der Norm, sehr interessant. In einem großen Schloss außerhalb des Dorfes. Dort ist alles voller quietschender Treppen, Spinnweben, frecher sprechender Bilder und überhaupt sehr gemütlich. Was sich Mortina mehr wünscht als alles andere, das sind FreundInnen. Doch die Tante hat ihr das strengstens verboten, sich außerhalb des Schlosses blicken zu lassen, weil sie Angst hat, dass sie von den Leuten vertrieben werden. An Halloween wittert Mortina endlich ihre Chance, unter andere Kinder zu kommen. Da ja eh alle gruselig verkleidet sind, wird sie schon nicht weiter auffallen, hofft sie, und schleicht sich heimlich aus dem Haus und schließt sich denen an. Die Kinder nennen sie erst einmal Martina und finden ihr Kostüm cool. Ich finde ja besonders cool ihren Süßigkeitenbehälter, in dem sie Süßes sammelt. Das ist der Kopf von irgendeinem Großonkel, den ihre Tante sonst als Schmuckschatulle verwendet. Und der verspricht Mortina, dass er an diesem Tag nichts reden wird. Also hoher Gruselfaktor für diesen Ekelplot. Auf jeden Fall passt Mortina einen Moment nicht auf, als alle Kinder sich ihre gruseligsten Tricks zeigen, und dann nimmt sie ihren Kopf ab. Und naja, Ende gut, alles gut. Die Kinder akzeptieren sie so, wie sie ist, und versprechen, das Geheimnis für sich zu behalten und kommen fortan immer wieder zum Schloss. Der Vollständigkeit halber will ich anmerken, dass ich bei dem Buch wenige Kleinigkeiten beim Vorlesen abgeändert habe. Zum Beispiel bei, na gut, ihre Haut war nicht so rosig wie bei anderen Kindern, sie war sogar sehr weiß, habe ich dann halt gelesen, ihre Haut war nicht so wie bei anderen Kindern, sie war nämlich sehr weiß, weil das würde implizieren, dass alle Kinder rosige Haut haben, und es stimmt einfach nicht. Also es trifft vielleicht tatsächlich für die Kinder im Buch zu, da ist es wirklich so, aber real halt überhaupt nicht. Oder die Kinder ließen sich von ihren Müttern dabei helfen, ihre furchterregenden Kostüme den letzten Schliff zu geben. Da habe ich Mütter ganz einfach ausgewechselt in Eltern. Es ist zwar ein Bild, eine Mutter zu sehen, aber es macht ja trotzdem einen Unterschied. Und einmal sieht man einen schwarzen Pelzmantel am Kleiderständer. Über den denkt Mortina, dass sie den lieber nicht anzieht, weil sie in dem dick aussehen könnte. Wow, oh naja. Ich habe gelesen, sie zieht den einfach nicht an, weil er ihr nicht passt. Kein Kind sollte und schon gar nicht durch ein Kinderbuch auf die Idee gebracht werden, dass es etwas nicht anziehen kann, weil es darin dick aussehen würde. Das war so ein kleiner Exkurs in mein Impromptu-Sensitivity-Reading oder wie man das immer auch nennen mag. Kein großes Ding und funktioniert aber halt nur, wenn Kinder noch nicht selbst lesen können. Aber auch vielleicht so ein Beispiel für mehr Realität im Podcast und als kleine Inspiration. Unbedingt erzählen möchte ich auch von Polle Comic Magazin. Das ist ein super hochwertiges Kindercomic Magazin ohne Werbung. Und es erscheint zweimal pro Jahr, immer zu einem bestimmten ganz, ganz groben Überthema. Dieses Mal verrät schon das catchy Cover, das übrigens von Axel Scheffler, dem Gryffalo, Erfinder mit seinem super iconic Zeichenstil, den jeder sofort wiedererkennt, gemacht wurde. Es geht um Grusel im engeren oder weiteren Sinne. In dem Magazin sind viele unterschiedliche Comicgeschichten von deutschen und norwegischen AutorInnen. Die sind super witzig und entweder lebensnah oder sehr fantastisch. Auf jeden Fall super empfehlenswert, so als EinsteigerInnen-Lektüre für Comic-Fans oder auch alle, die einfach gern Comics lesen. In den Geschichten in der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um ein Mädchen, das doppelt sieht, um einen Vampir im Elektroladen oder um eine Katze, die ums Haus schleicht. Alle in komplett unterschiedlichen Stilen gehalten. Also wirklich eine perfekte Halloween- und Herbstlektüre. Und was ich besonders nice finde, das Comic-Heft ist auch so ein bisschen interaktiv. Also da befinden sich auch zwei QR-Codes drinnen. Einmal geht es zu einem vertonten Comic und das andere ist ein Lied. Und zwar Gabor Grabsteins gruselige Geschichten, gezeichnet von Benjamin Gottwald und geschrieben und vertont von Christoph Fellliner. Und ich darf das jetzt hier kurz anspielen.
Na, habt ihr schon eine Gänsehaut? Ihr könnt es ruhig zugeben. Und wie steht es denn mit dem folgenden Bericht? Kevins Handy war kaputt, da ging er zu Elektro-Klos. Aber vorher noch zum Döner, denn sein Hunger, der war groß. Der Laden war recht dunkel und Herr Klos ziemlich blass. Er hatte lange, spitze Zähne und beugte sich hinab. Als er das Sandwich extra Knoblauch sieht, kriegt er einen Schreck. Das Licht geht aus und wieder an und der Verkäufer, er ist weg. Kevin ist ganz sicher und vielleicht seid das auch ihr. Dieser Herr Klos vom Elektroladen ist bestimmt ein Vampir.
Und wer vielleicht auch Lust hat, eigene Gruselgeschichten zu erfinden, dem will ich an dieser Stelle die Gespensterbox aus dem Lawrence King Verlag nahelegen. Die sind illustriert von der Emma Bailey, die auch ein super interessantes Buch tatsächlich zum Thema Halloween rausgebracht hat, aber es ist leider auf Englisch, deswegen habe ich es verzichtet, in die Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ich liebe ihre Illustrationen. Deswegen jetzt kurz was über die Gespensterbox. Also auf jeweils 20 doppelseitigen größeren Teilen entstehen so Horror-Stories, je nach Reihenfolge mit unterschiedlichen Handlungssträngen und Wendungen. Also auf jedem Bild sind andere Szenen abgebildet, die dann mehr oder weniger zusammenpassen und jede Reihenfolge ergibt eine komplett neue Geschichte. Neben zahlreichen Gespenstern und Geisterjägern gibt es zwei Kinder als menschliche Hauptfiguren in den Hauptrollen und das Puzzle schafft halt spielerisch so einen Storytelling-Moment, kann einfach perfekt als Schreibanlass verwendet werden oder als Erzählanlass. Ich habe tatsächlich mal Gruselgeschichten erfinden als Programmpunkt auf einer Halloween-Party mit Kindern zwischen 6 und 11 Jahren ausprobiert. Es hat zwar jetzt mega Pädagoginnen-Vibes, aber ich muss sagen, es wurde super gut angenommen. Also sie hatten richtig Spaß dran, ihre eigenen Gruselgeschichten zu erfinden und sie nachzuerzählen. Wer die Illustrationen sieht, versteht vielleicht, warum. Was in dieser Episode nicht fehlen darf, ist ein stabiles Sachbuch. Und zwar eins über Fledermäuse von Charlotte Milner aus dem DK Verlag. Das ist so ein querformatiges, wunderschönes Sachbilderbuch, das mit so einigen Mythen über Fledertiere aufräumt. Wir erfahren zum Beispiel, dass diese Tierchen überall auf der Welt leben, außer am Nord- und Südpol. Wie sie das schaffen, kopfüber zu schlafen, dass es sie in den unterschiedlichsten Ausführungen gibt und wie wichtig sie für Ökosysteme sind. Fledermäuse bestäuben nämlich nicht nur zahlreiche Pflanzenarten, sondern sind auch natürliche Schädlingsbekämpfer. Im Anschluss gibt es noch praktische Tipps zum Anlegen eines fledermausfreundlichen Gartens. Informativ und obendrein auch super schön. Das letzte Buch von meiner Seite heute ist ein New York Times Bestseller und ein Jugendbuch rund um den Dia de Muertos. Das heißt Jadriel und Julian und wurde geschrieben von Aiden Thomas. Und es ist super spannend, weil es eine Own Voices Geschichte auf zwei Ebenen ist. In der Geschichte geht es um Jadriel, der eben auch ein junger Transmann ist und der ein paar Tage vor dem Tag der Toten unbedingt beweisen will, seiner Familie vor allem, dass er ein Brujo, also ein Hexe ist. Er hat schon mal versucht, also es wurde ihm nahegelegt, dieses Aufnahmeritual für Brujas zu machen, also als Hexe, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und seine Familie, also seine Mutter ist gestorben, aber vor allem sein Vater und seine Familie, die halt schon recht patriarchal durchzogen ist, verweigert ihm aber dieses Aufnahmeritual als Brujo. Da muss er einen Geist beschwören und das können bei den Brujex. Das ist übrigens lustig, weil ich denke, das wird analog verwendet zu dem Begriff Latinx, also die geschlechtsneutrale Mehrzahl von Latinos und Latinas, und Aiden Thomas verwendet eben Brujex für Brujos und Brujas. So habe ich das zumindest verstanden. Ich habe das Wort vorher noch nie gelesen. Finde ich ganz witzig gelöst eigentlich. Und diese Brujex-Familie verwehrt ihm eben dieses Ritual, bei dem ihm Santa Muerte seine Kräfte verleiht. Aber mit Hilfe seiner Cousine und besten Freundin Maritza schafft das allein. Und das finde ich auch ganz lustig. Die Maritza ist auch keine Hexe. Die hat nämlich das Hexenritual nicht gemacht, weil sie vegan ist. Und da wäre Hühnerblut verwendet worden. Und sie hat das dann einfach verweigert. Und er schafft es dann tatsächlich, einen Geist zu beschwören. Das heißt, er ist tatsächlich ein Brujo. Aber es geht dann was schief, weil es ist nämlich der falsche Geist. Also das ist dann Julian, das ist ein Bad Boy aus seiner Highschool und der ist auch weit davon entfernt, bereitwillig ins Reich der Toten überzutreten. Und gemeinsam versuchen sie dann herauszufinden, wie er gestorben ist. Und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto weniger will auch Jadriel, dass Julian geht. Es ist eine Trans-Coming-of-Age-Geschichte in einem Migrationskontext, also von Latinx in den USA. Also man erfährt da auch wirklich spannende Hintergrundinfos. Es ist ein informativer Plot. Spannend eben auch diese ganzen Latinx-Bezüge rund um den Dia de Muertos. Also Jadriel und Julian, Untertitel ist übrigens Cemetery Boys, ist ganz kürzlich im Dragonfly Verlag in der deutschen Übersetzung erschienen und sehr empfehlenswert. Ich muss persönlich zugeben, ich habe es noch nicht ausgelesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die beiden dann auch längerfristig zusammenkommen. Aber vielleicht ist es eh gut, dass ich in dieser Folge nicht spoilern kann. Es ist mitreißend geschrieben und ich empfehle es vorab schon mal definitiv. Jetzt kommen wir zum Gast dieser Halloween-Episode. Eingeladen habe ich meine Freundin Iliana Seidel von The Tiniest Book Club. Ihr kennt sie vielleicht schon aus der Episode von den Büchern, die im Dunkeln leuchten. Sie ist einfach Spezialistin für alles, was mit Grusel, Spuk und Witchcraft zu tun hat. Sie arbeitet außerdem als Buchhändlerin in Berlin. Ich habe sie gefragt, was gerade so das spookieste Scheiß am Gruselbuchmarkt ist, aber auch generell nach ihrem persönlichen Halloween-Guide.
Spooky. Hi, ich bin Iliana, Buchhändlerin und Gruselexpertin aus Berlin. Ich erzähle euch mal ein bisschen was zu meiner Halloween-Geschichte. Meine Mama war eine passionierte Leserin von Thriller und Gruseltrash. Bei uns zu Hause stapelten sich bergeweise Stephen King und Konsorten im Taschenbuch. In den 90ern, als Halloween in Deutschland noch gänzlich unbekannt war, da schnitzten wir Kinder Kürbisse, setzten die auf unsere Köpfe und klingelten bei den Nachbarn, um Süßes oder Saures zu verlangen. Was diese Nachbarn vollkommen verwirrte und dazu führte, dass ganze Tafeln Schokolade und das ein oder andere 5-Mark-Stück in unseren Tüten landeten. Das Halloween meiner Träume ist eine große Party in einer kerzenbeleuchteten Villa voller Spinnweben, auf der eine wilde Mischung aus Monstern, Skeletten, Vampiren, Ghulen, Hexen ausgelassen zum Monstermash tanzt. Ist gar nicht so leicht, genau so eine Party zu finden. Um vor dem und am 31. Oktober nicht allzu enttäuscht zu sein, mache ich jedes Jahr eine Halloween-Reise zu möglichst kruden, morbiden und gruseligen Orten. Soll ich mal erzählen? Einer der schönsten Tage meines Lebens war der auf der Hunde-Halloween-Parade in Los Angeles. Halloween heißt die. Einfach unglaublich, die Kostüme dort. Menschen und Hunde in aufeinander abgestimmten Looks. Es war so lieb und lustig. Besonders gruselig war der Gewinner der Parade nicht. Das war ein Mann als Gärtner verkleidet und seine beiden Möpse in einem Wagen. Das waren Blumen. Es war unglaublich niedlich, aber nicht gruselig. Am Abend war ich dann auf einer riesengroßen queeren Parade, dem West Hollywood Halloween Carnival. Auch hier wieder Kostüme mit so viel Originalität und Fantasie, fantastisch einfach. Eine 500.000 Menschen, die sich gruseln und Spaß haben wollten. Schauriger, wirklich schaurig, war aber das Sedlec-Ossarium in der Nähe von Prag in Tschechien. Das ist ein Beinhaus, eine Kirche, deren aus dem 19. Jahrhundert stammende Dekorationen innen komplett aus Knochen bestehen, aus menschlichen Knochen. Leuchter aus Knochen, Girlanden, Wappen. Schön, seltsam und wirklich schaurig. Ich habe auch schon in einigen Hotels übernachtet, in denen es offiziell spuken soll. Zum Beispiel im Death Valley in den USA. Geister sind mir dort nie begegnet, aber ganz besondere Stimmungen. Dum, 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 dum. Ich möchte heute zwei Bücher vorstellen, die beide knallig und schräg und witzig sind wie eine richtig gute Halloween-Party. Nummer 1, Boris Babette und lauter Skelette von Tanja Esch, pünktlich dieses Jahr zu Halloween erschienen im Kiebitz Verlag, ist ein knallbunter Comic ab 8 Jahren. Es geht um Boris, dessen Teenage-Nachbarin Linette für ein Austauschjahr nach London geht und erst noch ihr Haustier irgendwo unterbringen muss. Bei Boris nämlich. Überraschung. Linette hat Babette bekommen, als beide noch klein waren. Sie hielt Babette für einen Hamster, bis diese nicht aufhörte zu wachsen, aufrecht auf 2 Beinen ging, mit Vorliebe Flips vor dem Fernseher verspeiste und auch noch anfing zu reden. Babette ist eben ein ganz besonderes Haustier. Sie ist ständig auf der Suche nach ihrer wahren Identität und spricht ein bisschen ungewöhnlich. Ich musste ganz oft laut über Babette lachen. Tanja Eschs Zeichenstil ist einfach total witzig und süß. Boris sitzt also nun da mit seinem neuen Haustier, muss Babette vor seinen Eltern verstecken und es ihr gemütlich machen. Und da Babette mit dem Goth-Mädchen Linette gewohnt hat, vermisst sie vor allem, in ihren Worten, Kruschel. Jetzt muss Boris also Skelette besorgen. Und sein Vater darf nichts davon merken, denn der hat einen Putzfimmel und will keine Haustiere. Mit seiner Mutter ist das kein Problem. Sie ist Programmiererin im Homeoffice und kriegt eh nicht so viel mit. Immer wenn Boris was zu ihr sagt, sagt sie nur ja, ja, ja und tippt weiter auf ihrem Computer. Die Abenteuer von Boris und Babette sind zugleich sehr lebensnah und total schräg. Diversität ist hier nichts Besonderes und auch schwierige Themen wie Rassismus und ausgegrenzt werden, sich nicht zugehörig fühlen, kommen in der Welt von Boris und Babette vor, definieren diese aber keinesfalls. Gruselig ist Boris, Babette und lauter Skelette nicht wirklich, aber sehr, sehr lustig und cool und auf jeden Fall etwas für Horrorfans. Und, top gut, das Cover leuchtet im Dunkeln. Meine zweite Empfehlung ist von der tollen Katja Spitzer. Ihr kennt ihre großflächigen, quietschbunten Illustrationen bereits aus Hey, 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 Taxi, ihrem Vorlesebuch mit Sascha Stanicic. Jetzt hat Katja Spitzer illustriert und geschrieben, und zwar mein Halloween-Hit des Jahres, erschienen im Mayrisch Verlag für alle ab 6. Das Buch eignet sich wirklich hervorragend zum Vorlesen und gefällt bestimmt allen. Vielleicht was für die Halloween-Nacht? Ringo ist ein Whippet und nebenbei noch der Butler von Mr. Konstantin. Sie wohnen in einem etwas morschen Schloss in den karpatischen Bergen. Nebenbei ist Ringo auch ein hervorragender Koch. Es geht ganz viel um herrlichste Gaumenfreuden. Eines Tages zieht ein dritter Schlossbewohner ein, Flauschbruder Moffat, ein knuddeliges Kaninchen. Der lässt es sich so richtig gut gehen im Schloss. Er mümmelt Delikatessen auf Seidenkissen. Ringo ist eifersüchtig. Und schon bald eignen sich merkwürdige Dinge. Die Rosen von Mr. Konstantin segnen das zeitliche und flauschige Gestaltenfeiern einen Hexensabbat im nächtlichen Garten. Und was stimmt nicht mit Moffat? Ringo und die Vampirkaninchen hat alles, Illustrationen ganz in Halloween-Farben gehalten, Witz und Charme und viel zu viel Knoblauch. Illustrationen und Story sind gerade richtig, um sich ein bisschen zu gruseln und die Spannung mit einem ohrenbetäubenden Lachanfall bersten zu lassen. Auf den Fotos in den Shownotes seht ihr einige meiner Kostüme aus den letzten Jahren. Da bin ich Fuchs, Geisterbraut, Fliegenpilz, mysteriöse, vermummte Gestalt aus dem Hundeauslauf. Das ist aus dem Podcast Welcome to Night Vale. Leuchtqualle, eine Gans ohne Riegeln aus dem Videospiel Untitled Goose Game und Baba Yaga. Mein Mops Otto macht eher widerwillig mit, nur fürs Foto und gegen Leckerli-Lohn. Ihr seht ihn dort als Baby Shark bzw. Hammerhai. Eine von mir kuratierte Playlist zum Tanzen und Gruseln hext euch Carla ebenfalls in die Shownotes. Happy Halloween!
Sämtliche Infos, unter anderem Elianas Halloween-Playlist, schmeiße ich natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt ist noch Leseratte Roh mit einem Gruselcomic am Start.
Leseratte Roh empfiehlt.
Hallo, ich stelle euch heute das Buch Hexen, Hexen vor. Es ist von Roald Dahl ursprünglich, aber Penelope Bagieu hat es in eine Comic-Version umgewandelt. Es ist ursprünglich von Roald Dahl, den ich nicht mag, da Antisemit ist, aber ich mag alle seine Geschichten, so wie Mathilda oder dieses Buch auch. Ich finde seine Geschichten sehr gut. Ja, auf jeden Fall wurde hier zusammengefasst von Penelope Bagieu in eine Comic-Version. Ich erzähle mal die Geschichte danach, weil vielleicht kennen sie ja manche hier nicht. Also, es geht halt um einen Jungen, dessen Eltern sind beim Autounfall gestorben. Deswegen muss er zu seiner Großmutter. Aber, ja. Seine Großmutter hat ihm mal von den Hexen erzählt. Ich sag jetzt mal, was für Merkmale sie ihm erzählt, was die Hexen haben, woran man Hexen erkennt. Sie haben eine Glatze, also haben sie immer Perücken auf, wenn sie sich am Kopf kratzen, ist das auch so ein Merkmal, das könnte eine Hexe sein. Sie haben immer Handschuhe, da sie Krallen haben, ganz spitze Krallen. Sie haben keine Zehen. Das sieht sehr weird aus, auf jeden Fall. Deswegen tun ihre Stöckelschuhe an den Füßen sehr weh. Ihre Zähne können blau schimmern, weil sie blauen Speichel haben. Was gibt's noch? Ah, sie haben so einen langen Mund. Halt, hier ist eine ganz kleine Narbe beim Mund. Auf jeden Fall hat sie den Großmutter von dem Hexen erzählt. Der Junge hatte sehr Angst. Auf jeden Fall war dann plötzlich seine erste Begegnung mit einer Hexe. Die war dann. Und dann wollten sie halt, also wie soll ich sagen, im Originalbuch sind sie geflüchtet in ein Hotel. Und in dem Buch, was ich gerade hier vorstelle, hat der Arzt von der Oma gesagt, sie sollen mal einen Urlaub ins Meer nehmen. Ist egal, es kommt zum gleichen Ergebnis. Ja, auf jeden Fall waren sie in diesem Hotel. Ah, hab ich vergessen zu sagen. Die Oma des Jungen hat dem Jungen Mäuse geschenkt, der dann auch mitgenommen hat natürlich. ja, dann waren sie halt in diesem Hotel. Dort hat er dann unabsichtlich in eine blöde Situation mit Hexen geraten. Die haben ihn dann verwandelt mit ihrem neuen Formular 86 oder 68, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist er dann zu einer Maus geworden. Er hat herausgefunden, dass seine Maus, die er hatte, auch verwandelt wurde. Und er hat einen Freund gefunden, der auch verwandelt wurde. Ja, auf jeden Fall war es ein Mäuse. Er konnte halt nicht mehr zurückverwandelt werden, aber er hat andere Kinder gerettet. Er hat die Hexen auch in Mäuse verwandelt, sogar die Obergroßmeisterhexe, glaube ich. Die Obergroßmeisterhexe von allen Hexen auf der ganzen Welt. Selbst die hat eine Maus verwandelt, hat er alle Hexen fast zerstört, weil die Obergroßmeisterhexe ist die wichtigste Hexe. Und die hat dann eine Maus verwandelt, die ist jetzt tot, weil sie von ihrer eigenen Katze gefressen. Aber jetzt geht's weiter. Auf jeden Fall. Aber er konnte halt nicht mehr zurückgewandelt werden, deswegen. Aber er war froh, weil er sagt so, Oma, wie alt werden Mäuse? Dann hat die Oma gesagt so, ja, so 2-3 Jahre, aber du bist ein besonderer Maus, du wirst sicher 9 Jahre oder 10 Jahre. Und er hat gesagt so, es ist gut, du lebst sicher auch noch 9 oder 10 Jahre, denn ich möchte nicht ohne dich leben. Das fand ich sehr süß. Auf jeden Fall sind die dann jetzt einfach zusammengelebt. Und er war trotzdem eine Maus, hat trotzdem ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt geholfen, die nicht, also wegen den Hexen. Er hat die Hexen einfach ausgerottet, kann man sagen. Mir das Buch persönlich sehr gut gefallen. Ich mag die Geschichte auch generell richtig gerne, aber Veronika hat mir wirklich gut gefallen. Es war, finde ich, viele Sachen sogar besser als im Buch gemacht, lustiger gemacht, besser. Auf jeden Fall gab es ja diese Oma, habe ich euch eher davon erzählt. Und diese Oma im Buch ist echt sympathisch gestaltet, deswegen, sie gibt mir richtige Eliana-Vibes. Richtige, richtig, richtig krasse Eliana-Vibes. Sie erinnert mich mega an die Eliana, die vor mir gerade dran war. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ich finde aber halt, ab welchem Alter man es lesen kann. Ich finde, es sind schon ein paar eklige Bilder drin, aber auch nicht so eklig, eher lustig irgendwie. Vielleicht finden die manche gruselig, ich würde, aber man kann es sehr einfach lesen, das ist halt ein Comic, es ist sehr einfach zu lesen, das finde ich auch gut.
Danke fürs Zuhören, wir hören uns in 2 Wochen.
Diverse Kinderbücher, der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original.
Podcast-Werkstatt.